NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Joachim Lux ist heute mein Gast, Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Wenn er im kommenden Jahr aus dem Amt scheidet, hat er 16 Jahre an der Spitze des Hauses gestanden, so lange wie kein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg vor ihm. Nicht mal Jürgen Flimm. Also Sie toppen ihn um ein Jahr, Herr Lux. Schön, dass Sie da sind, noch so kurz vor Spielzeitbeginn sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Wir haben uns vor 15 Jahren das erste Mal gesprochen. Da standen in Ihrem Büro noch jede Menge unausgepackte Kisten. Jetzt startet am Sonntag Ihre letzte Saison mit der Uraufführung von Blue Skies nach dem Roman von T.C. Boyle, einer brüllend komischen Dystopie über die Klimakatastrophe. So haben Sie den Abend angekündigt. Inszenieren wird Jan Bosse. Er hat damals zu Beginn Ihrer Intendanz am Thalia Theater Peer Gynt inszeniert, ich erinnere mich noch genau, mit Jens Harzer in der Titelrolle. Ihre letzte Saison ist jetzt ziemlich geprägt durch Begegnung, Wiederbegegnung mit den Weggefährten dieser Jahre. Warum?
Also ich bin ein Mensch, der Rundungen mag. Das heißt, wenn man anfängt und aufhört, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Ich glaube außerdem ganz grundsätzlich im Leben, nicht nur im Theater, daran, dass wenn Menschen sich gemeinsam entwickeln, mehr Chancen darin ruhen, als wenn sie immer sagen, tschüss, ich versuche mal was Neues.
Sie haben diesen, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen Begriff Zusammenkunst geprägt. Also es gibt bei diesen Merchandising-Produkten, die das Thalia Theater verteilt, auch so kleine Aufkleber, wo das draufsteht. Thalia typisch auch richtig schön falsch getrennt. Also jedem Schüler in der Schule würde man rot R an den Rand schreiben. Woher kommt dieser Begriff? Haben Sie den tatsächlich selber auch erfunden?
Ja, das ist ja eigentlich nur eine Zusammenfügung aus zwei getrennt voneinander existierenden Wörtern, dass wir zusammen Kunst machen. Und wir haben, weil wir eben so Kreativwörter auseinanderreißen und auch zusammenfügen, haben wir gesagt, es ist Zusammenkunst. Das ist aber vielleicht ganz witzig, aber es ist nicht nur witzig, sondern es geht tatsächlich am Thalia Theater extrem darum, dass wir gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen, also von Schauspielerinnen und Schauspielern vor allem, künstlerische Arbeit machen und dass das Ganze eigentlich nur deswegen funktioniert, weil wir das zusammen machen. Das heißt nicht, dass es nicht Fehler gibt, Konflikte, Kräche, alles Mögliche. Aber die Grundmelodie ist, dass wir uns gemeinsam auseinandersetzen, zusammenraufen, diskutieren und so weiter.
Sie haben sich für diese Sendung Musik gewünscht. Und im Zusammenhang jetzt mit der Eröffnungspremiere Blue Skies steht ein Lied von Schumann, Mondnacht, von Jesse Norman. Wie ist da die Verbindung?
Ja, also das ist natürlich eines der schönsten romantischen Lieder, das davon träumt. Also es fängt ja an mit, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
Eichendorff.
Also als ob es möglich sei, dass in einem Naturganzen die Welt in Harmonie existieren könnte. Von dieser Utopie sind wir relativ weit entfernt, um nicht zu sagen vollständig getrennt. Und dieser T.C. Boyle-Roman ist tatsächlich ätzend und witzig und gewissermaßen der perfekte, aber eben groteske, skurrile Kommentar zu Fragen von unserem Umgang mit Natur, Klimakrise und Ähnlichem.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte mit Joachim Lux, dem Intendanten des Hamburger Thalia Theaters. Das war die Musik zur Eröffnungspremiere. Am kommenden Sonntag, 15. September, geht's los mit der Uraufführung von Blue Skies. Regie führt Jan Bosse. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Es gibt viele weitere Inszenierungen, Arbeiten von Weggefährten. Und das sind vor allem Männer. Herr Lux, das Netzwerk Pro Quote Bühne hat deshalb kurz nach der Vorstellung des Spielplans im Frühjahr zum Boykott des Thalia Theaters aufgerufen, insbesondere der Premieren. Der Verein setzt sich seit 2017 für Geschlechtergerechtigkeit ein und moniert, dass eben zu wenig Frauen präsent seien. Sie haben sich auf Einladung von Nachtkritik mit Kerstin Steeb vom Netzwerk Pro Quote zum Gespräch getroffen. Können Sie den Impuls verstehen?
Ja und nein. Also das eine ist, dass es selbstverständlich richtig ist, dass wenn man unter Quotengesichtspunkten auf den Spielplan der jetzigen Spielzeit guckt, dass das Übergewicht der Männer extrem bemerkenswert ist. Das ist, und da muss man sich ein bisschen ehrlich machen und Pro Quote sich auch, Pro Quote gibt es ja auch nicht seit dem Jahr 1980, sondern seit ein paar Jahren. Die Historie seit 16 Jahren ist, das kann ich auch nicht mehr nachträglich umschreiben, in einem größeren Maße von Männern als von Frauen geschrieben worden, was die Regie angeht. Und das sind aber zum Teil auch einfach Zufälle. Dann kommen bestimmte Regisseurinnen nicht wieder, weil sie gerade ein Kind kriegen. Soll ich das jetzt in die Zeitung schreiben? Oder jetzt musste die wichtigste Hausregisseurin, Jette Steckel, musste in der vergangenen Spielzeit aus privaten, persönlichen Gründen eine Inszenierung absagen. Das geht ehrlich gesagt niemanden etwas an. Ganz grundsätzlich ist es so, dass ich auch der Meinung bin, dass sozusagen dieses Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern deutlicher im Regiebereich hergestellt werden müsste. Es ist aber nicht so, dass mich das nicht umtreibt, sondern als ich hierher kam, das weiß ich noch wie heute, habe ich mir zum Beispiel die Gagenverhältnisse der Schauspielerinnen und die der Schauspieler angeguckt. Und da war ein krasses Missverhältnis. Dann habe ich gesagt, seid ihr Männer bereit, auf Gage zu verzichten, damit die Frauen gleich viel verdienen? Da haben die gesagt, nö. Also habe ich es heimlich still und leise gemacht und habe dort dafür gesorgt, dass die Gehälter bei den Schauspielerinnen und Schauspielern geschlechtsbezogen gleich sind. Aber das schreibe ich nicht in die Zeitung, sondern das macht man dann halt.
Trotzdem, Sie sagten, das Netzwerk gibt es noch nicht seit 1980, aber seit 2017 und Sie haben 2009 angefangen.
Genau, das ist jetzt viel und Zeit dazwischen.
Jette Steckel hat ja auch, Sie haben sie gerade erwähnt, gleich in der ersten Spielzeit bei Ihnen schon inszeniert und ist ja auch die Einzige, die Sie jetzt durch wirklich diese ganzen 15, dann im kommenden Jahr 16 Jahre begleitet hat. Die einzige Frau, würden Sie nicht sagen, Sie hätten vielleicht manchmal sich auch doch noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen bemühen können?
Natürlich kann man sich immer, wenn ich Sie frage, hätten Sie sich nicht mal ein bisschen mehr bemühen können, im NDR geschlechtergerechte Sendungen zu machen, dann würden Sie sagen, ja, hätten wir. Mhm. Hätten wir auch. Aber jetzt von heute aus zu sagen, dass das alles Käse war, es sind Entwicklungen, die man macht. Und diese Gerechtigkeit muss man jedem auch zugestehen. Es ist doch noch nicht so lange her, dass man sagt, Aufsichtsräte sollen bitte möglichst paritätisch besetzt werden und Führungspositionen und so weiter. Auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk nicht. Es gab nur Intendanten. Es war einfach so. Das kann man nicht rechtfertigen. Und langsam und mittlerweile etwas schneller ändert sich das, Gott sei Dank.
Trotzdem hätte ja zum Beispiel auch sagen können, jetzt kommt meine letzte Spielzeit.
Nein,
ich habe nicht mehr viel zu verlieren. Ich kann ja auch noch mal ein paar Frauen holen und ihnen die Bühne geben.
Ja, kann ich auch machen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich muss jetzt mal ganz klar sagen, es geht um künstlerische Arbeit. Es geht nicht um, dass der eine ist groß, der andere ist klein, der dritte ist so. Was ist mit den Queeren? Das interessiert die wiederum gar nicht. Ich habe auf der Ebene relativ viel getan, aber auch das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Oder wie viele in der Regie migrantische Positionen gibt es und so weiter. Das können Sie gesamtgesellschaftlich durchdeklinieren und überall mit einer speziellen Berechtigung. Aber am Ende geht es um künstlerische Arbeit.
Würden Sie sagen, diese letzte Spielzeit soll dann auch sowas wie eine Werkschau sein?
Ja, das kann man so sagen. Also ich nenne das so eine Galerie der Gegenwart, dass dieses Theater sich als sehr zeitgenössisches begreift und definiert. Und dass wir, ich meine, das hat es ja auch, also bin ich ja selber atemlos, noch nie gegeben. Also wir zeigen tatsächlich 60 verschiedene Aufführungen in der kommenden Spielzeit. Das ist eine Sammlung von dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und von diesen 60 sind wiederum 5, die wir extra eigens wieder hochholen, die alle älter als 10 Jahre sind. Und da ergeben sich natürlich auch künstlerisch wichtige Wegmarken, die da gesetzt wurden. Also ob das jetzt dieser Faustmarathon, damals Aufführung des Jahres ist.
Von Nicolas Stehmann.
Von Nicolas Stehmann, einem Mann. Ob das Jeder stirbt allein von Luc Perceval ist, ebenfalls Aufführung des Jahres. Oder ganz besonders bemerkenswert, Immer noch Sturm, in einer Inszenierung von Dimitar Gotschew, also eine Inszenierung, die den Regisseur über mehr als 10 Jahre überlebt hat, der mittlerweile verstorben ist. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und das kann ich auch verknüpfen mit einem Loblied auf das Deutsche Stadttheater, was Ensembletheater ist. Das ist natürlich nur möglich, weil dieses Ensemble so dicht immer noch zusammen ist, dass es möglich ist, solche alten Schätze quasi aus dem Weinkeller nach oben zu holen.
Ein bisschen überspitzt gefragt, spielt da auch der eigene Stolz oder vielleicht sowas wie Eitelkeit eine Rolle? Oder sagen Sie, es ist wirklich vor allem für das Theater, dass wir diese letzte Spielzeit so gestalten?
Nee, mit Stolz hat das nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass, und mit Eitelkeit übrigens auch nicht, dass natürlich Theater im Unterschied zu einem Museum, deswegen habe ich auch gesagt, Galerie der Gegenwart, ist ja wahnsinnig flüchtig. Also es hat sozusagen keine längere Haltbarkeit. Und wenn man aber solche Aufführungen hat, dann ist das eine Möglichkeit, tatsächlich sozusagen die innere Konsistenz der eigenen Arbeit nochmal zu gucken. Also im Grunde genommen, wie das jedes Museum tut. Das sagt, wir zeigen jetzt aus unserem Fundus, machen wir eine Werkschau zu diesem oder jenem Künstler oder zu diesem oder jenem Thema.
Dann könnte sich jetzt vielleicht dieser Musikwunsch ganz gut anschließen. Die Cavatina, also der 5. Satz aus dem Streichquartett Nummer 13 von Beethoven.
Naja, es gibt ein ganz interessantes und auch anrührendes Phänomen. Im Jahr 1977 hat man die Raumsonde Voyager 2 in den Weltraum geschickt. Da ist sie immer noch. Die Menschen damals hatten die Idee, die Musiken dieses Globus auf eine goldene Schallplatte zu pressen. Man findet dort Jazzmusik von Louis Armstrong, Gesänge der Aborigines und man findet eben auch als letztes Musikstück diese Cavatine von Beethoven. Und die Verbindung zum Thalia-Theater besteht darin, dass bei den letzten Lessing-Tagen im Jahr 2024, es gibt noch welche jetzt im Jahr 2025, da hat Luisa Neubauer zu dieser Cavatine von Beethoven gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz eine klimapolitische Rede performt.
Und würde ich jetzt noch ergänzend hinzufügen, ich finde, es passt auch insofern, als wir ja eben schon gehört haben, dass Inszenierungen, die viele jetzt lange gar nicht mehr sehen konnten, auch wiederkommen. Also wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann auch irgendeine Theateraufführung nochmal wieder. Cavatina aus dem Streichquartett Nummer 13 von Beethoven, hier mit dem Artemis-Quartett. Ein Wunsch von Joachim Lux. 15 Jahre, im nächsten Jahr dann 16 Jahre Thalia-Theater. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Insgesamt finde ich schon, kann man sagen, sehr erfolgreiche Jahre mit einem großartigen Ensemble, das seinesgleichen sucht im deutschsprachigen Raum. Es gab verschiedene Einladungen zum Theatertreffen. Sie werden in dieser Spielzeit den 4 Millionsten Besucher oder Besucherin empfangen. Das heißt, das Publikum kommt auch. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr bewegte Zeit. Das Thema Flüchtlinge hat eine große Rolle gespielt. Corona, der Ukraine-Krieg, jetzt der Krieg im Nahen Osten. Und Sie haben es ganz am Anfang auch schon angesprochen. Natürlich war es auch nicht künstlerisch immer ganz konfliktfrei. Also es hat auch im Ensemble mal gekracht wegen ungünstiger Arbeitsbedingungen, zu viel Arbeit. Über Frauenverhäuserung haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber gibt es irgendetwas, wenn Sie sich das jetzt mal so vor Augen führen, wo Sie sagen würden, das hätte ich rückblickend vielleicht doch anders gemacht oder machen sollen?
Also ich finde nach wie vor richtig, diese Art der Ensemblepolitik, die relativ unik ist, gemacht zu haben. Die Treue gegenüber Menschen und Künstlerinnen und Künstlern finde ich auch richtig. Wo ich selber am meisten darüber nachdenke, ist eigentlich, also ich bin sehr gesellschaftspolitisch engagierter Mensch, das weiß man ja auch.
Sie haben sich in viele Debatten eingemischt,
also auch in Lokale, die berühmte Luftklappe in der Kunsthalle oder die Affären um das Schauspielhaus, das Gängeviertel und so weiter und so weiter. Und manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass ich denke, nee, ich muss jetzt den Raum der Kunst schützen und nicht über diese ganzen gesellschaftspolitischen Fragen mich ständig formulieren und äußern, was mir schwerfällt, weil ich bin gesellschaftspolitisch unterwegs. Aber wenn der gesellschaftspolitische Zugriff auf die Kunst zu stark wird, dann sage ich, nee, die Kunst ist ein eigener Raum, ein Sonderraum, ein Raum der Freiheit, ein Raum des Spiels. Wir stehen nicht zur Verfügung für jede gesellschaftspolitische Anwandlung jedweder Art. Also da ist so mein Abstandsbedürfnis ein bisschen gewachsen.
Weil Sie gerade von dem Kunstraum gesprochen haben. Sie haben im Frühjahr bei der Spielzeitpressekonferenz Journalistinnen und Journalisten auf die Bühne geführt. Also ein ungewöhnlicher Raum für so eine Art von Veranstaltung und mit leuchtenden Augen das Bühnenbild für eine der Inszenierungen vorgestellt. Sie waren ja nun vorher am Burgtheater als leitender Dramaturg zum Schluss, wo man immer denkt, na danach kann ja eigentlich nicht mehr viel kommen. Was hat der Raum jetzt speziell auch, also dieses Thalia-Theater, was Sie da vermisst haben oder was die Burg nicht hat?
Das Thalia-Theater ist bei den deutschen Theatern mindestens eines der, wenn nicht das geglückteste überhaupt, was die Architektur angeht. Es ist das Theater mit der größtmöglichen Konzentration. Es ist klein und es ist groß zugleich. Also ich liebe dieses Theater. Es ist das Beste.
Sie haben gerade auch gesagt, dass Sie rückblickend vielleicht sich mehr einen Raum dann auch wirklich für die Kunst wünschen. Also getrennter von den ganzen dramatischen, tagespolitischen Debatten, die wir haben. Welchen Geist soll denn dann dieses Theater ausstrahlen?
Naja, es geht im Kern ja dann um, ich sag mal, das Humanitäre, also die Flüchtlingsfrage weiter behandeln zu dürfen und auch zu wollen im Übrigen, weil das zu unserer Gesellschaft gehört, aber dabei vor allem über die Menschen nachzudenken. Oder wir sitzen mit dem Thalia-Theater aber so tief drin in diesem ganzen Ukraine-Krieg und den Folgen und haben mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die entweder auf der Flucht sind, die im Exil sind, denen wir helfen, also auch ganz privat fast zu meinem, wenn man so will, Markenkern zählen. Das bewegt mich, das treibt mich um. Aber sozusagen die Erwartung zu jedem gesellschaftspolitischen Thema zu sagen, was sagen die denn jetzt? Oder würde ich sagen, was sagt ihr denn jetzt erstmal als Gesellschaft? Ruft doch nicht immer nach uns als Stellvertretern für jedwede Frage. Das funktioniert nicht.
Stellvertreter nicht, sondern?
Stellvertreter für eine schwach ausgetragene Debatte in der Gesellschaft. Also wir können uns mit Lücken oder dem Unerledigten befassen. Ich sag mal ein Beispiel. Wir wurden unglaublich angegriffen, unter Androhung von Gewalt, also ich mehrfach sogar, aber in dem Fall auch, als wir mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikov den Wie gemacht haben, eine Inszenierung, wo ukrainische und russische und deutsche Schauspieler gemeinsam auf der Bühne standen, also das getan haben, was in der Wirklichkeit nicht möglich ist. Daraufhin gab es Morddrohungen.
Demonstrationen auch schon vorher vor der Aufführung.
Morddrohungen und Demonstrationen. Und ich habe dann bin auf eine dieser wütenden, verzweifelten ukrainischen Frauen zugegangen und habe gesagt, wissen Sie, ich würde mich freuen, wenn Sie sich das angucken und wir dann darüber reden, anstatt über etwas, was Sie nicht gesehen haben. Und ansonsten sollen wir uns nicht morgen treffen. Und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und haben uns 3 oder sogar 4 Stunden unterhalten. Das fand ich sehr, sehr bewegend in einem, weiß ich nicht, vorpolitischen Raum. Der aber entstanden ist aus unserer künstlerischen Arbeit.
Mit der nächsten Musik schlagen wir jetzt den Bogen zu einer anderen Arbeit von Kirill Serebrennikov, Barocco. Denn wir hören die Kälte-Arie von Purcell, hier gesungen von Klaus Nomi.
Me.
Der berühmte Cole-Song von Henry Purcell hier bei NDR Kultur à la carte mit Klaus Nomi. Auch das ein Wunsch von Joachim Lux, Intendant des Hamburger Thalia Theaters, der zu Gast ist in dieser Stunde. Und wir haben damit den Bogen geschlagen zu Kirill Serebrennikov und seiner Arbeit Barocco. Das ist eigentlich, kann man sagen, so der wichtigste Neuzugang der vergangenen Jahre als Regisseur an Ihrem Haus. Also es wird auch in dieser Spielzeit wieder eine Premiere geben, Legende, Ende November. Die Produktion ist schon rausgekommen bei der Ruhr-Triennale. Jetzt, das ist ja eine sehr andere Theatersprache auch als die, die wir so kennen. Was schätzen Sie daran?
Also was mich fasziniert hat mit dem zu tun, oder was mich fasziniert hat mit dem Verhältnis von Politik und Kunst zu tun. Serebrennikov ist genau ein Beispiel dafür, der sagt, ja, ich bin politisch, aber es geht mir um die Schönheit in einem übergeordneten Sinn, das ist in allen seinen Arbeiten spürbar, die sozusagen über dieses tagespolitisch Kleine und Enge hinausgeht und etwas Größeres in seinem Kunstschaffen sucht. Und da ist diese Barocco-Aufführung natürlich ein exzellentes Beispiel dafür, weil das auf der einen Seite diese unsterblich schöne Barockmusik tatsächlich. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht La pour La, sondern Serebrennikov erzählt von den verzweifelten Revolten von unglücklichen Menschen auf der ganzen Welt, also von Jan Palach, der sich selbst verbrannt hat, über viele, viele andere Gestalten, wie sozusagen die potenzielle Schönheit des Menschen von Wirklichkeit immer wieder zerstört wird und wie aber die Sehnsucht nach der Schönheit letztlich unsterblich ist und immer wieder siegt. Nicht immer unbedingt lange siegt, aber immer wieder siegen könnte. Und das Besondere ist natürlich jetzt, dass wir mittlerweile 4 Inszenierungen mit ihm gemacht haben und dass alle diese Inszenierungen, und das hat natürlich auch etwas Utopisches, mit einem deutsch-russischen Ensemble stattgefunden haben. Und das Ganze ist das Ergebnis dieses grauenhaften Krieges in der Ukraine und des Überfalls der Ukraine durch Putin, wogegen Serebrennikov protestiert hat und mit ihm Hunderte, wenn nicht Tausende von der russischen Elite in den Westen emigriert sind.
Sie sind ja angetreten damals, 2009, und das zieht sich ja schon auch wirklich wie ein roter Faden durch die ganzen Jahre mit der Idee, das Theater international zu öffnen, also auch kulturellen Austausch zu suchen. Sie haben die Lessing-Tage gegründet, das internationale Festival, das jedes Jahr Anfang des Jahres stattfindet, und sind wahrscheinlich damals auch davon ausgegangen, dass die Türen eher weiter aufgehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wie geht man damit um als Intendant und ja auch Leiter so einer großen Kunstinstitution?
Ja, das ist interessant, dass Sie das fragen, weil ich frage mich das auch. Weil das eine ist, dass man sagen kann, aha, du hast das vor 16 Jahren initiiert. Die Bewegung ist die gegenläufige. Also du bist gescheitert. Es ist ein komplettes Scheitern, weil nichts von diesen Träumen von kosmopolitischem Denken und Handeln, von mehr Internationalität, hat in der echten, wirklichen Welt stattgefunden. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist, das gemacht zu haben. Ich glaube auch, dass das am Ende wahrscheinlich siegen wird. Wobei die Gründe, warum das jetzt alles anders gekommen ist, die sind ja auch alle sehr, sehr verschieden. Also das ist das Anwachsen des Islamismus, das ist diese Zunahme der Flüchtlingsströme, das ist der Rechtsradikalismus, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das ist der Populismus. Das ist aber auch Corona, weil da gingen erstmals wieder die Grenzen. Das ist ja sozusagen nur halb politisch. Gegen die Grenzen wurden wieder so hochgezogen. Schlimmer als im Kalten Krieg eigentlich. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Aber ich glaube, die Utopie, den Traum, dass mehr Vielfalt größeren Reichtum bedeutet, ich glaube, diese Idee wird Bestand haben.
Eden von der jungen polnischen Komponistin Hanna Rani, die hier auch am Klavier saß. Herr Lux, das ist auch ein Wunsch von Ihnen.
Ich finde es einfach wirklich eine wunderbare Musik zum Wegschwimmen, Wegträumen in anderen Welten, zu sagen, die Welt könnte auch anders sein, als sie sich gerade darstellt. Gibt einem Freiheit zu träumen und zu assoziieren.
Sie haben eben selber die Corona-Pandemie ja schon angesprochen, als eine Zeit, in der wir uns alle ja notgedrungen eingeschlossen haben. Es war eine schwierige Zeit in allen Bereichen. Trotzdem war es aber ja auch eine Zeit, in der auch viele Künstlerinnen und Künstler über neue Dinge nachgedacht haben, also neue Formate. Viele haben sich auch was vorgenommen, also ganz platt wahrscheinlich haben sich ganz viele vorgenommen, ich möchte weniger fliegen, hat nicht geklappt, das kann man jetzt schon sagen. Aber ist irgendetwas aus Ihrer Sicht, aus diesen künstlerischen Diskussionen geblieben, was sich jetzt noch spiegelt?
Ja und nein. Also Theater ist eine Kunst, die live in einer Gruppe von Menschen stattfindet, wo man physisch anwesend ist. Das ist der Kern des Theaters. Also diese Idee, die es dazwischendurch gab, dass die digitale Bühne oder der Livestream das ersetzen könne, die ist ganz sicher falsch. Falsch ist aber nicht, dass man mit solchen Dingen ergänzen kann. Also das heißt, die Digitalität und Schnelligkeit von Kommunikation, da haben wir bestimmt in der Corona-Zeit von gelernt. Ansonsten würde ich sagen, ohne damit sagen zu wollen, ob das was Gutes oder Schlechtes ist, sind die Folgen für die Art der Kunstausübung eigentlich wirklich marginal. Ich würde im Grunde sagen, also ich hätte jetzt aber nicht nur über das Thalia-Theater, sondern überhaupt, ich würde im Grunde sagen, man ist möglicherweise wie der Rest der Gesellschaft auch in das alte Normal zurückgerutscht.
Schade eigentlich, oder?
Ja, also, zumindest ist es erstmal bemerkenswert und erzählt was darüber, dass diese Katastrophe möglicherweise zu groß war. Wir haben das verdrängt. Wir setzen uns ja auch gar nicht wirklich damit auseinander, dass man sagt, weißt du noch, wie damals? Und dann sagt der andere meistens schon, ach, hör bloß auf, was machen wir denn heute Abend? Also man will das hinter sich lassen, weil es vielleicht zu groß war. Und die kreative Verarbeitung durch das Theater, aber auch durch die Musik und wahrscheinlich auch durch die bildende Kunst, hat zumindest bisher kaum stattgefunden, glaube ich.
Keine Fortschritte, sagen Sie. Wo ich finde, es auch immer noch relativ wenig Fortschritte gibt, sind immer wieder diese Versuche auch, das Theater näher an die Stadtgesellschaft heranzubringen. Also eigentlich jeder Intendant, jede Intendantin, die irgendwo neu anfängt, sagt, ich möchte das Theater öffnen für ein neues Publikum. Wir wollen in die Stadt hinausgehen. Das haben Sie auch gemacht. Jetzt dann 15 Jahre, im nächsten Jahr 16 Jahre lang. Und trotzdem ist es so, wenn ich ins Theater gehe, dass sich das nicht wirklich spiegelt. Also es gibt viele Projekte, wo, glaube ich, schon die Stadtgesellschaft auch involviert ist. Aber ganz grundsätzlich funktioniert es nicht. Also das Publikum ist immer noch überwiegend älter und überwiegend weiß und keineswegs divers. Wie kann man da weitergehen?
Also ich stimme dem komplett zu, bis auf den einen Punkt mit dem Alter. Also ich glaube, da haben wir das Publikum schon erheblich verjüngt. Aber alles andere würde ich auch komplett zustimmen. Wir haben das versucht. Wir haben es auch zum Teil erfolgreich versucht. Aber immer nur singulär. Immer nur anlassbezogen auf einen bestimmten Moment, auf eine bestimmte Programmierung und nicht als generellen Strom. Ich glaube, es hat was mit Hochkultur zu tun, letztendlich. So in den 70er, 80er Jahren, da haben die Theater davon geschwärmt, zu sagen, der Arbeiter muss ins Theater, nicht nur die Zahnärzte. Ersatzweise hat man den Arbeiter in Stücken von Franz Xaver Krötz mit einem Schießergerippt-T-Shirt und auf dem Bierkasten auf die Bühne gesetzt und der Zahnarzt im Parkett konnte sich angucken, wie der echte, wirkliche Arbeiter aussieht. Erbärmlich. Diese Art der Problematik, also wie kann man bildungsferne oder nicht bildungsbürgerliche Schichten, ob sie nun divers sind, jung, alt, tatsächlich für die Bühne interessieren, das hat, glaube ich, was mit der ästhetischen Sprache zu tun, die man übt durch Hingehen oder eben nicht gelernt hat. Anders ausgedrückt, die Programmatiken müssten selber niederschwelliger sein. Dann würde aber der Kunstvorbehalt kommen. Dann würde man sagen, ja, ist ja niederschwellig, aber keine Kunst mehr. Und etwas, was wir nicht geschafft haben, also ich in meiner Zeit nicht geschafft habe, dass die Ensembles selber diverser werden. Also, dass die Vielfalt im Ensemble zunimmt. Weil nur derjenige, der sich auf der Bühne repräsentiert fühlt, ist auch bereit, als Besucher in das Theater zu gehen. Es ist nur nicht die einzige Antwort.
Warum sind Sie da gescheitert an der Stelle?
Naja, das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Quote-Geschichte. Das war damals zwar schon Thema, dass wir überlegt haben, ob man das machen sollte. Das haben auch einige versucht, wie zum Beispiel Karin Bayer in Köln, und haben es aber nicht geschafft, weil das hat was zu tun mit migrantischen Generationenschritten, weil es eine bestimmte Art von Verankerung in unserer Kultur braucht, die dazu führt, dass diese Menschen auch auf die Schauspielschulen gehen, ganz simpel, damit man sie dann in unsere Theater holen kann. Und da sind jetzt mittlerweile 15 Jahre weiter, ist da sozusagen die Angebotslage eine sich stetig verbessernde, sodass man jetzt mehr Chancen hat, Ensembles auch anders zu durchmischen.
Ihrer Nachfolgerin Sonja Anders ist das ja am Staatstheater Hannover gelungen.
Genau.
Sie hat später angefangen, genau. Aber würden Sie sagen, wenn Sie jetzt nicht in Ihre letzte, sondern in Ihre erste Saison am Thalia Theater gehen würden, würde Ihr Ensemble auch sehr anders aussehen, als es das heute tut?
Ja, völlig. Das ist einfach seit 4, 5 Jahren ungefähr hat man mehr Chancen, solche Veränderungen vorzunehmen. Aber ich habe jetzt auch eins nicht gemacht, dass ich sage, ich entlasse jetzt ein Drittel meines Ensembles, um das mal auch ganz simpel zu sagen, um das bei mir zu ermöglichen. Aber wenn ich neu angefangen hätte oder jetzt neu anfangen würde, dann wäre das für mich auch ein wichtiger Punkt. In der Hoffnung aber, dass dadurch, dass ich ihn wichtig nehme, er nicht wichtig wird. Also das heißt, dass auf der Bühne trotzdem am Ende nur, oder was heißt nur, der Künstler, der Schauspieler, egal welcher Farbe oder sonstig ist, angeguckt wird und nicht im Hinblick auf seine Identität.
Wir hören jetzt nochmal Musik, ein letzter Wunschtitel von Ihnen. Die Etüde für Klavier Nummer 9 von Philipp Glass, gespielt von Víkingur Ólafsson. Thank you. NDR Kultur à la Carte mit Joachim Lux kurz vor Beginn seiner letzten Spielzeit der 16. am Hamburger Thalia Theater. Was hat es mit diesem Musikwunsch auf sich?
Ja, Philip Glass begleitet mich schon ewig, ganz privat und persönlich, mit dieser unfassbaren Oper Einstein on the Beach, mit fassungslos machender Musik zu Kohyanis-Katsi, dem berühmten Film. Aber eben auch, als ich überlegt habe, wir holen nach über 20 Jahren den Altmeister der Avantgarde zurück, Bob Wilson, an den Ort seiner Triumphe, habe ich gesagt, wir machen aber kein Musical, Bob. Da war er ganz erstaunt, weil jeder Intendant will ein Musical von und mit Bob haben. Und ich habe gesagt, nein, ich würde lieber an die New Yorker Avantgarde der 80er anschließen.
Black Rider war es jetzt nicht, sondern was ganz anderes.
Genau, was ganz anderes, das war aber auch die Absicht. Und das führte dann dazu, dass plötzlich ein Dreamteam, Lucinda Childs, New Yorker Avantgarde-Choreografin, über 80 Jahre alt, Bob Wilson, über 80 Jahre alt und eben der Meister der Minimal Music, Philip Glass, über 80 Jahre alt, dass die gemeinsam mit Edel Adnan in Hamburg einen Abend kreiert haben und deswegen habe ich mir die Musik von Philip Glass gewünscht und Bob Wilson kommt übrigens jetzt im Oktober tatsächlich nochmal zum Abschied persönlich zurück und wird öffentlich auf der Thalia Theaterbühne malen. Was es wird, weiß ich nicht, aber stelle ich mir auch interessant vor.
Aged 100 Seconds to Midnight heißt der Abend. Jens Harzer spielt eine entscheidende Rolle da drin. Er hat jetzt im Frühjahr schon angekündigt, dass er ans Berliner Ensemble gehen wird nach Abschluss ihrer Intendanz hier. Und es klang auch so ein bisschen, ja, vielleicht war ich dann auch zu lange am Thalia, hat er im Gespräch mit NDR Kultur gesagt und gemeint, er hätte in den letzten 7 Jahren die wichtigsten Arbeiten nicht in Hamburg gemacht, sondern in Bochum. Er arbeitet viel mit Johann Simons, der auch bei Ihnen am Haus inszeniert, in Bochum Intendant ist. Was sagen Sie dazu?
Was soll man dazu sagen? Also Schauspieler sind unterschiedlich und eigentümlich. Also ich glaube, er hat insgesamt 2 oder 3 Inszenierungen in Bochum gemacht, überhaupt nur in den vergangenen 7 Jahren. Und in Hamburg hat er die meisten mit dem Regisseur gemacht, mit dem er auch in Bochum arbeitet, mit Johann Simons. Also das müssen Sie ihn dann schon selber fragen.
Wir haben ihn ja gefragt, das war das, was er uns gesagt hat, was ich gerade zitiert habe. Wir haben ja eingangs schon gesagt, Sie haben insgesamt ein sehr konstantes Ensemble, viele Menschen, mit denen Sie auch lange gearbeitet haben. Aber natürlich hat es Abgänge gegeben. Klar. Nikolaus Stehmann ist gegangen, Antonunis ist gegangen, Jörg Pohl hat er mitgenommen, Stehmann hat Sebastian Rudolph mitgenommen. Haben Sie das in allen Teilen nachvollziehen können?
Ich fand das, Es ist ja auch nie im Streit gewesen, sondern Stehmann hatte einfach die Möglichkeit, selber zu gestalten. Und dann ist Sebastian Rudolph als sein alter Weggefährte mitgegangen. Ähnlich war das jetzt mit Antonunis und Jörg Pohl. Aber beide kommen wieder, ne? Oder beide sind auch schon wieder da. Das heißt, die innere Verbindung zwischen uns allen, die ist überhaupt nie abgerissen und ist auch nie im Streit irgendwie geendet. Und meine Frage war eigentlich selber immer eine andere. Meine Frage war, oh Gott, jetzt geht dieser zentral wichtige Schauspieler Sebastian Rudolph oder Jörg Pohl, die aus meiner Sicht Kerngestalten des Ensembles nach innen auch sind. Hoffentlich fliegt uns das nicht auseinander. Und das ist nie passiert. Und das fand ich fast ein Wunder.
Trotzdem gab es ja Reibereien wegen Arbeitsbedingungen, glaube ich, auch mal wegen hierarchischer Probleme. Aber würden Sie sagen, insgesamt aus Ihrer Perspektive friedlich die Jahre?
Ja, also ich meine, ein Ensemble, also das wäre nun die völlig falsche Erzählung. Da ist ein Ensemble und es ist die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist völliger Unsinn. Sondern wir haben gestritten, wir haben uns gezankt, wir haben gebrüllt. Wir waren völlig verschiedener Meinung. Das ist aber alles normal. Am Ende zählt das, was ist. Und das, was ist, ist, dass die Kontinuität dieses Geistes des Ensembles geblieben ist und dass dann eben Leute wie Sebastian Rudolph zurückkommen und sagen, wir haben Lust, uns mit dieser Idee nochmal zu verknüpfen.
Es wird Ihnen vermutlich wahnsinnig fehlen. Ihr Vorgänger Ulrich Kuhn hat im vergangenen Jahr seine Intendanz am Deutschen Theater beendet. Über 70 ist er inzwischen und jetzt ist er nochmal notfallmäßig nach Zürich gefahren, um dort eine Spielzeit zu überbrücken als Intendant. Ist das ein Modell, was Sie sich für sich auch vorstellen könnten? Vielleicht sogar als Wunsch?
Also als Wunsch ganz sicher nicht. Ich kann mir absolut vorstellen, im Kulturbereich noch Dinge zu machen. Das ist so. Aber so ein großes Haus, also ich glaube, man muss irgendwann auch einfach mal loslassen und muss sagen, es kommen andere, es kommen Jüngere, es kommen Frauen. Also ich habe irgendwie meinen Frieden mit dem, was jetzt ist und hechel nicht gleich wieder dem Nächsten hinterher.
Eine Spielzeit haben Sie ja auch noch. Die beginnt am kommenden Sonntag mit der Uraufführung von Blue Skies. Es folgt dann im Oktober der Apfelgarten, eine weitere Uraufführung, eine spannende Zusammenarbeit von Dörte Hansen und Anton Nunes. Also ich bin jedenfalls sehr gespannt. Im kommenden Jahr kommt dann auch Jette Steckel nochmal wieder, gleich mit zwei Arbeiten, zweier Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Annie Ernaux. Joachim Lux, vielen Dank. Jette Steckel hat damals, 2009, die Spielzeit in der Gaußstraße eröffnet mit Die Welt ist groß. Und Rettung lauert überall. Das hoffen wir.
Das hoffen wir.
Das wünsche ich mir. Mein Name ist Katja Weise und das war NDR Kultur à la carte. Sie können die Sendung wie immer auch hören unter ndr.de oder in der ARD Audiothek.